Ja, lieber Kollege, Sie sagten eben, man müsse den Menschen vertrauen. Aber nun sehen wir, dass bei diesem Gebäudemodernisierungsgesetz oder bei dem Teuerheizengesetz, wie wir es auch gerne nennen, wir ja die Situation haben, dass sowohl Handwerkerverbände, Arbeitgeberverbände, Umweltverbände, Gewerkschaften und ihre eigenen Experten inklusive der Klimaunion in der Union gesagt haben, dieses Gesetz ist Murks, dieses Gesetz sollte so nicht beschlossen werden.
Das war Lorenz Göster-Beutin von den Linken in der Auseinandersetzung mit einem CDU-Kollegen im Bundestag. Die schwarz-rote Reform des Heizungsgesetzes wurde wenige Minuten später trotzdem beschlossen. Was darin steht und was die klimapolitischen Nachbesserungen der Regierung bringen, das gucken wir uns im Klima-Update gleich zusammen an. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sind der Klimanachrichten-Podcast von Klimareporter und der TAZ und wir sprechen über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Ich bin Susanne Schwarz von der TAZ und ich spreche heute mit meiner Kollegin Katharina Schipkowski, ebenfalls von der TAZ. Hi!
Hi! Ihr hört die Folge vom 17. Juli 2026 und das sind heute unsere drei Themen. Die Sahara kommt näher. Immer mehr Wüstenstaub weht nach Europa rüber und gefährdet vor allem Risikogruppen. Das neue Heizungsgesetz wurde in dieser Woche vom Bundestag und Bundesrat verabschiedet und bringt erhebliche Verschlechterungen für den Klimaschutz. Und zum Schluss gucken wir aufs Essen. Genauer gesagt gucken wir uns zwei Speisepläne an, beziehungsweise zwei Szenarien, die sehr unterschiedliche Auswirkungen auf das Klima hätten. Wenn der Himmel sich so gelblich färbt oder nicht nur der Himmel, sondern die Luft insgesamt so ein bisschen trüb und gelblich aussieht, dann liegt das meistens daran, dass Staub aus der Sahara hier zu uns rüberweht. Und dieses Phänomen nimmt zu. Das hat eine Gruppe aus ForscherInnen am schweizerischen Paul-Scherer-Institut jetzt herausgefunden. Und das hat Auswirkungen vor allem für vulnerable Gruppen wie AsthmatikerInnen oder andere Vorerkrankte mit Herz-Kreislauf- oder Atemwegsbeschwerden sowie ältere Menschen und kleine Kinder.
Was die ForscherInnen gemacht haben, ist Folgendes. Also die haben die Feinstaubdaten von mehr als 100 Messstationen in ganz Europa aus den Jahren 2012 bis 2021 ausgewertet und daraus dann mithilfe künstlicher Intelligenz ein Modell für den ganzen Kontinent entwickelt. Und dann geht es um die Zusammensetzung des Staubs, also die Metalle, die darin vorkommen, vor allem Aluminium und Titan, sind typisch für Wüstenstaub. Es gab von früheren Studien schon die Vermutung, dass mehr Wüstenstaub nach Europa kommt, aber es gab eben bisher keine so großflächige Untersuchung.
Also wir machen nochmal einen Schritt zurück. Insgesamt ist die Luft in Europa in den vergangenen Jahrzehnten viel sauberer geworden. Durch höhere Umweltstandards ist die Feinstaubbelastung aus Abgasen, Schornsteinen und vom Abrieb von Reifen auf der Straße deutlich zurückgegangen. Der Sahara-Staub nimmt allerdings zu und untergräbt so zu einem gewissen Teil die Bemühungen, den Feinstaub einzudämmen. Und es ist eben auch schwieriger, weil man da mit strengeren Abgasnormen oder anderen Vorschriften ja halt nichts machen kann. Also erstmal muss man davon ausgehen, dass der Wüstenstaub weiter ansteigt, sagen die ForscherInnen. Was man natürlich machen kann, ist Warnsysteme zu etablieren für Risikogruppen, die an Tagen mit hoher Feinstaubbelastung dann eben nicht rausgehen sollten. Aber das ist natürlich auch nicht so eine tolle Lösung. Zumal es in Südeuropa in dem untersuchten Zeitraum pro Jahr im Schnitt 46 Tage mit hoher Feinstaubbelastung gab. Also da müsste man dann ja fast einmal pro Woche zu Hause bleiben.
Der Grund für den zunehmenden Wüstenstaub ist wahrscheinlich die Klimakrise. Surprise. Genauer gesagt der Fakt, dass die Sahara immer weiter austrocknet. Und die Stürme, die den Staub dann hertransportieren, die sind stärker geworden und bringen dann eben mehr Staub mit. Und wahrscheinlich ist es auch schon ziemlich lange so. Das sieht man an Eisbohrungen in den Alpen. Da haben sich die Ablagerungen von Wüstenstaub im Eis in den letzten 150 Jahren mehr als verdoppelt. Natürlich kommt nicht überall in Europa gleich viel Wüstenstaub an, sondern Südeuropa ist wesentlich stärker betroffen als Nordeuropa. Ich will euch da jetzt nicht mit Mikrogrammangaben pro Kubikmeter verwirren oder belasten, aber in diesem untersuchten Zeitraum ist die Menge in Italien, an der Ägäis und im Adria-Raum um 10-25% gestiegen und das ist natürlich schon heftig.
Ja, die WissenschaftlerInnen leiten daraus auch eine höhere Sterblichkeit ab. Also die Gefahr, an Herzinfarkt oder Atemproblemen zu sterben, steigt dadurch um 0,67%. Und die Gefahr, ins Krankenhaus zu kommen, steigt auch, und zwar bei Kindern und Jugendlichen um 2,5%. Bei Erwachsenen ist das ein bisschen niedriger. Und auch das Funktionieren von Solaranlagen ist davon betroffen, wenn die Sonne dann eben nicht so richtig durchkommt. Vor allem bei großen Anlagen schlägt das dann negativ zu Buche. Wir kommen jetzt zu unserem zweiten Thema. Die klimaschädliche Reform des Heizungsgesetzes kommt wirklich. Jetzt haben sie Bundestag und Bundesrat final beschlossen, letzten Freitag genauer gesagt. Da wollen wir nochmal abschließend einen Blick drauf werfen. Was wurde denn jetzt beschlossen nach diesem ganzen Hin und Her?
Ja, oder vielleicht wieder erstmal noch einen Schritt zurück. Was sollte denn bisher gelten? Kurz und knapp, bisher sollte eine Wärmewende gelten, also nach und nach ein Austausch der Heizungen, die aktuell eben noch zum Großteil fossil betrieben werden, gegen klimafreundliche Varianten. Deutschland muss 2045 klimaneutral sein. Heizungen halten oft mehrere Jahrzehnte. Also das ist einfache Mathematik, dass man da langsam oder eigentlich ziemlich schnell aufhören muss, jetzt fossile Heizungen einzubauen. Wichtig dabei, es ging auch bei diesem alten Heizungsgesetz, da die entsprechende Reform, die kam von der Ampelregierung, da ging es immer nur um Heizungen, die eh neu eingebaut werden. Also entweder, weil ein komplett neues Haus entsteht, das dann natürlich auch eine Heizung bekommt, oder weil eine Heizung in einem bestehenden Gebäude richtig kaputt ist, also nicht mehr repariert werden kann und deshalb ganz raus muss. Und neue Heizungen sollten dann zumindest 65% erneuerbar betrieben sein. Für neue Häuser gilt das jetzt schon seit 2024. Bei bestehenden Gebäuden sollte die Regelung gestaffelt greifen bis spätestens Juli 2028, je nach Größe des Wohnorts. Also da war die Idee, von großen Städten kann man schneller eine umfassende Wärmeplanung erwarten, von der ja dann auch wiederum Verbraucherentscheidungen abhängen. Kleinere Kommunen, die brauchen ein bisschen länger Zeit, nämlich eben möglicherweise bis 2028.
Jetzt wird das anders. Der Einbau von Öl- und Gasheizungen bleibt auch langfristig möglich. Da gibt es gar kein Enddatum mehr. So ganz ohne Klima irgendwas war das jetzt aber selbst der konservativ geführten Regierung nicht möglich. Deshalb soll es die sogenannte Biotreppe geben. Wer jetzt eine fossile Heizung einbaut, der muss die ab 2029 zu 10% mit pflanzenbasierten Brennstoffen betreiben. Also zum Beispiel mit sogenanntem Biogas. Bis 2040 steigt dieser Anteil auf 60%. Ursprünglich war es das dann auch schon mit der Klimapolitik in diesem Gesetz, aber da hat die Regierung ja tatsächlich noch ein bisschen nachgeschärft, oder?
Ja, genau. Also bis 2045, wenn Deutschland eben gesetzlich zur Klimaneutralität verpflichtet ist, müssen Anbieter von Heizöl und Gas vollständig auf solche alternativen Materialien umstellen. Ja, das macht das Ganze jetzt zumindest in sich stimmig, ne? Denn die Bundesregierung behauptet ja immer noch, dass sie zu dem Klimaziel für 2045 steht. Vorher war das halt einfach komplett unplausibel und auch ja offenkundig klageanfällig, muss man sagen, denn das Bundesverfassungsgericht hat ja schon mal auch ein Verschlechterungsverbot beim Klima festgestellt. Das Problem ist nur, wo jetzt diese ganzen synthetischen oder Biokraftstoffe herkommen sollen. Das ist ein bisschen unklar. Also gerade der Anbau von Energiepflanzen zum Beispiel für Biogas, der steht oft in der Kritik, wenn es jetzt nicht gerade um Pflanzenabfälle handelt, denn da geht es oft um Monokulturen mit Pestizideinsatz und so weiter. Außerdem gehen ja Ackerflächen dann für die Ernährung verloren. Also deshalb ist es aus ökologischer Sicht gar nicht wünschenswert, dass alle aktuellen Öl- und Gasheizungen in Zukunft eben zum Beispiel mit Biokraftstoff betrieben werden.
Und die Stoffe sind auch in anderen Bereichen gefragt, vor allem wenn wir über synthetische Kraftstoffe auf Wasserstoffbasis sprechen. Denn da ist es halt knapp und Knappheit heißt natürlich auch hoher Preis. KritikerInnen sprechen deshalb auch von einer Heizkostenfalle. Gleichzeitig hat die Regierung übrigens auch angekündigt, die staatliche Förderung für Wärmepumpen zu kürzen. Um Wärmepumpen geht es ja oft, wenn eine klimafreundliche Heizung eingebaut werden soll. Mit dieser Kürzung wird es möglicherweise für mehr Leute attraktiv, sich doch noch eine Gasheizung zu kaufen, wo die Investitionskosten eben erstmal geringer sind. Die Rechnung kommt dann halt später über die Betriebskosten.
Ja, das ist natürlich besonders für Mietende problematisch, obwohl es da durchaus eine Kostenteilungsvereinbarung gibt. Also das Gesetz denkt das schon so ein bisschen mit. Die Zusatzkosten, die sollen aufgeteilt werden zwischen Mietenden und Vermietenden, sodass diese eben nicht einfach die günstigeren Investitionskosten von so einer Gasheizung abgreifen können und die Nachteile auf die Mietenden abwälzen. Aber Preisschocks von fossilem Öl und Gas, die sind davon natürlich nicht abgedeckt. Und außerdem gilt das Ganze eben nur für neue Heizungen. Also wer jetzt schon eine Öl- oder Gasheizung in seiner Mietwohnung hat und das Heizmittel wird in Zukunft teurer, weil eben Bioöl oder Gas oder ähnliches beigemischt wird, der bleibt womöglich doch allein auf den Kosten sitzen. Wobei ich da auch schon Rechtsgutachten gesehen habe, die da Klagemöglichkeiten für Mietende sehen.
Apropos Klage, die Deutsche Umwelthilfe will juristisch gegen das ganze neue Heizungsgesetz vorgehen und vors Bundesverfassungsgericht ziehen, weil eben ein geringerer Klimanutzen zu erwarten ist als vor der Reform und ja, wie gesagt, das Verschlechterungsverbot gilt. Und auch sonst ist die Klimabewegung auf der Straße. Das ist ja was, was man jetzt ein paar Jahre nicht so sagen konnte, durch Corona und sicher auch durch die Ampelregierung, wo zwar trotz grünen Beteiligung energiepolitisch nicht nur Gutes passiert ist, Stichwort LNG-Boom, aber eben doch viel passiert ist. Und jetzt mit Schwarz-Rot gibt es natürlich richtig viel Reibungsfläche. Das belebt ja so eine Bewegung natürlich. Fridays for Future hat zum Beispiel letzten Freitag wegen des Heizungsgesetzes mal wieder in 25 Städten protestiert.
Wir kommen zu unserem letzten Thema für heute. Und zwar geht's um was ganz anderes, nämlich um unser Essen. Was wir essen, wirkt sich nicht nur auf unsere eigene Gesundheit und unser Wohlbefinden aus, sondern auch auf das Klima und die Gesundheit des Planeten. Das wissen wir eigentlich schon lange und es gibt ja auch immer wieder Empfehlungen von ExpertInnen oder Wissenschaftsgremien, die sich mit dieser Frage genauer beschäftigen. Und eins dieser Gremien ist die Eat Lancet-Kommission. Die hat in dieser Woche eine Studie veröffentlicht, in der sie zwei Ernährungsszenarien vergleicht, und zwar hinsichtlich der Auswirkungen, die das eben aufs Klima hätte.
Die Eat Lancet-Kommission ist ein internationales ExpertInnen-Gremium, das von der NGO Eat und der Fachzeitschrift The Lancet gegründet wurde und hat zum Beispiel die Planetary Health Diet entwickelt, also eine Ernährungsweise, die sehr nachhaltig die Umwelt schonen würde, die Klimakatastrophe eingrenzen und für mehr Gesundheit bei den Menschen sorgen würde.
Ja, klingt irgendwie nach einer Wunderdiät.
Ja.
da wird ja immer viel versprochen bei Diäten.
Ja, genau. Aber in diesem Fall ist es anders als jetzt bei irgendeiner Kohlsuppendiät oder bei Intervallfasten oder so. es geht hier vorrangig darum, die planetaren Grenzen zu wahren und gleichzeitig möglichst viele Menschen auf der ganzen Welt gesund zu ernähren. Tatsächlich sind aber die Empfehlungen, was man dann essen sollte, ganz ähnlich wie das, was einem jede Ernährungsberatung auch sagt. Also viel Gemüse, viel Obst, viel Vollkorn- und Hülsenprodukte, wenig Tierprodukte und vor allem wenig Fleisch, schon gar nicht von Wiederkäuern wie Rindern, Schafen oder Ziegen, weil die einfach zu viel Methan auspupsen und ausrülpsen.
Okay, soweit so bekannt. Was war denn jetzt die Neuerung in dieser Woche?
Also die ForscherInnen haben zwei Zukunftsszenarien durchgerechnet. In dem einen essen wir weiter wie bisher. Also mit wir ist jetzt die ganze Erdbevölkerung gemeint. Das heißt, da, wo es wirtschaftlich möglich ist, also vor allem in den großen Industrienationen, essen die Menschen viele hochverarbeitete Produkte, sehr viel Fleisch, viele Milchprodukte und Eier und viel Weizen, aber wenig Gemüse und Obst.
Und wenn wir das bis 2050 so weitermachen, steigen die Tierbestände, die landwirtschaftlichen Nutzflächen werden mehr und die Mengen an Nahrungsmitteln, die wir produzieren, werden auch größer. Und das ist keine gute Nachricht, könnte ja erstmal so klingen, in Bezug auf Hungerbekämpfung und so weiter. Aber die Hälfte der bewohnbaren Landflächen der Erde wird schon landwirtschaftlich genutzt, überwiegend für Viehzucht und den Anbau von Tierfutter. Und es wird schon ein Drittel der produzierten Lebensmittel weggeschmissen oder geht verloren.
Wenn wir also so weitermachen, bedeutet das auch immer mehr Emissionen, mehr Umweltbelastung und wir feuern damit natürlich die Klimakrise weiter an. Die ForscherInnen weisen darauf hin, dass schlechte Ernährung außerdem ja auch eins der größten Gesundheitsrisiken überhaupt ist und jedes Jahr zu rund 15 Millionen vorzeitigen Todesfällen bei Erwachsenen führt.
Und nochmal zu den Emissionen. Der Ernährungssektor ist eben einer der größten Emissionstreiber. Wenn man alles zusammenrechnet, kommt man da auf ungefähr ein Drittel der menschengemachten Treibhausgasemissionen, die auf das Ernährungssystem zurückgehen. Also da ist dann Landwirtschaft drin, Landnutzungsänderungen, Das heißt sowas wie, wenn so ein natürliches Moor trockengelegt wird für Landwirtschaft oder Wald, Wälder abgeholzt werden für Landwirtschaft oder so und Verpackung, Einzelhandel, Transport über die ganze Welt und so weiter, ne? Das ist da alles mit drin, aber ja, eine hohe Zahl, ein Drittel der Emissionen. Von daher ist es auch wenig überraschend, dass die ForscherInnen eben zu dem Schluss kommen, dass dieses Weiter-so-Szenario das mit Abstand teurere auch ist.
Demgegenüber stellen Sie ein Transformationsszenario. Das würde beinhalten, dass wir uns gesund ernähren, also entsprechend der Planetary Health Diet, die, wie gesagt, auch eine Ernährungsberatung empfehlen würde. In diesem Szenario würden landwirtschaftliche Flächen produktiver werden, statt immer mehr Raum einzunehmen, und die Lebensmittelverschwendung würde halbiert. Also die Flächennutzung würde sinken und der Tierbestand würde vor allem ganz massiv sinken in diesem Szenario um 60%. Dann braucht man natürlich auch weniger Tierfutter und kann auf den Flächen Essen für Menschen anbauen und so wird es dann eben auch produktiver.
Infolgedessen würden die Netto-CO2-Emissionen aus der Landwirtschaft um 76% sinken, also im Vergleich zu diesem Weiter-so-Szenario. Und auch die Methan- und Lachgasemissionen aus der landwirtschaftlichen Produktion, die würden um ein Drittel zurückgehen. Und man würde eben im Gesundheitssektor auch viel Geld sparen, weil Leute gesünder wären.
Ja, also die Empfehlungen an die Politik, die die WissenschaftlerInnen aus dieser Forschung ableiten, die ist ganz klar für eine viel pflanzenbasiertere Ernährung und eine entsprechende Umorganisierung des weltweiten Agrarsektors.
Und damit guten Appetit. Das war's vom Klima-Update für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns gerne und lasst uns eine Bewertung und Feedback da. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, nämlich an klima-update@klimareporter.de.
Und dann wollen wir uns noch bei allen bedanken, die das Klima-Update mit einer Spende unterstützen.
Vielen Dank auch von mir. Ciao.
Ciao.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.